das gesamte Kapitel 7 sollte bei euch überhaupt nicht erscheinen. Schreibt bitte neben das Wort Einzelfragen Entwurf ran. Entwurf. Das sind erstmal eigentlich meine eigenen Notizen gewesen, um das Thema zu ordnen. Wir hatten, die schon länger dabei sind, in den Anfängen der Südberliner Gemeindebibelschule dabei waren, wir hatten das Thema Sünde schon mal gehabt. Und zwar als Auftakt für unser Fach Ethik. Ethik, die Lehre vom richtigen und falschen Denken und Handeln. Und ich dachte, es ist gut, Ethik mit der Frage zu klären, was ist Sünde? Ich möchte jetzt im Fach Dogmatik fortsetzen mit Sünde 2. Für die, die den ersten Teil nicht mehr in Erinnerung haben oder nicht in Erinnerung haben können, weil sie nicht da waren, alle Vorträge werden von Dieter ja freundlicherweise aufgezeichnet und das MP3-Format gespeichert. Wir packen das auf die Internetseite gemeindebibelschule.de. Wenn ihr dort draufklickt auf den Schülerbereich, seht ihr sämtliche Skripte und seht ihr auch die Vorträge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr darauf zugreifen. Wir hatten im ersten Teil festgestellt, ich will ein bisschen Wiederholung drin haben, nicht nur für die nicht da waren, sondern einfach auch für uns als Hilfe. Wir hatten im ersten Teil festgestellt, dass wir in Taten und in unserer Gesinnung, in dem, wonach wir streben, sündigen können. Das ist aber nicht eine vollständige Darstellung dessen, was die Bibel über das Phänomen Sünde sagt. Die meisten Christen geben sich damit zufrieden, eine Antwort zu kriegen auf die Frage, was ist Sünde? Na, Sünde ist, wenn ich was tue, was Gott nicht will. Und wir hatten im ersten Teil gesehen, dass es eigentlich 5 Antworten gibt oder 5 Blickwinkel gibt, wie man diese Frage, was ist Sünde, beantworten kann. Und 4 hatten wir gehabt. Ist auch der Tabelle 1 auf der nächsten Seite nochmal dargestellt. Wir hatten 4 betrachtet und heute möchte ich mich dem 5. Ding widmen. Der Mensch ist nämlich zunächst nicht etwa ein Sünder, weil er sündigt, sondern er ist ein Sünder vom Mutterleib an. Und weil er ein Sünder ist, deswegen sündigt er. Wie wir sehen werden, ist das Geschehen in 1. Mose 3. Adam und Eva beißen in eine Frucht, die viele gerne als Apfel bezeichnen. Übertreten das Gesetz Gottes. Das, was dort geschehen ist, ist nicht nur eine historische Angelegenheit, sondern hat Auswirkungen bis auf den heutigen Tag. Ich bin jetzt in Zeile 13. Adam als unser Repräsentant, er repräsentiert uns, oder Vorfahr, als unser Repräsentant und Vorfahr sündigte. Und Gott, jetzt kommt ein theologischer Fachbegriff, rechnet uns diese Sünde an, anrechnen. Ich werde das alles im Folgenden erklären, müsst ihr nicht verstehen. Ich versuche nur mal so ein bisschen den Horizont abzufahren. Gott rechnet diese Schuld der Menschheit, also auch uns an. Dieser Begriff anrechnen ist sehr wichtig. Er bedeutet so etwas wie, so zu denken, als ob etwas zu einem gehört und es entsprechend als zugehörig zu behandeln. Wir werden diesen Umstand in den folgenden Abschnitten genauer untersuchen und belegen. Dogmatik ist von allen Fächern, die wir hier in der SBGBS haben, das Schwerlastigste. Oft nicht richtig griffig. Was kann ich jetzt damit am nächsten Tag in der Schule anfangen? Was kann ich damit in meinem Kaffeekränzchen heute Nachmittag mit meiner Großmutter anfangen? Das ist etwas Theoretisches erstmal. Und doch halte ich es für wichtig. Also, wenn ich nie kapiert habe, wie so ein Motor funktioniert, verstehe ich nicht, warum ich tanken muss. Warum muss ich da mal Tankwasser reinfüllen? Es gibt bestimmte Sachen, die helfen uns zu verstehen, die eigentliche Handlung ist, Schlüssel in den Tankdeckel, wenn er es ein Schloss hat, drehen, zapfen rein, auffüllen. Das ist praktisch. Und so kann man sein Auto fahren. Aber es hilft mir zu verstehen, warum ich alle paar hundert Kilometer, bei meinem Auto ziemlich häufig, auffüllen muss. Weil irgendwie hinten durch den Auspuff was rauskommt und irgendwie dieses Zeug, was ich da reinblubbern lasse, mein Auto zur Bewegung bringt. Und genauso ist Dogmatik. Es ist nicht in sich aktiv. Man macht erstmal nichts aufgrund der Dogmatik. Aber es ist ungemein wichtig, bestimmte Dinge zu verstehen. Und ich meine, wenn wir über Sünde vollständig nachgedacht haben, was auch immer vollständig ist, dass wir dann unsere Erlösung viel besser verstehen. Und das ist uns doch ein wichtiges Thema. Ne? Errettet zu sein, erlöst zu sein, aber wovon errettet? Wovon erlöst? Und vielleicht habt ihr jetzt gemerkt, was für ein rhetorischer Zusammenhang zwischen der ersten Stunde und der zweiten Stunde besteht. Wovon hat Gott Israel errettet und erlöst? Sie vergessen es schnell wieder. Und wovon hat Gott uns eigentlich errettet und erlöst? Ja, wir sind errettet, wir sind erlöst, wir vergessen wovon. Und deswegen hoffe ich, dass wir auch in Dogmatik heute manches Gutes auch lernen werden. Ich wiederhole den ersten Teil. Wayne Grudem definiert Sünde wie folgt. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in Handlung, Gesinnung, das hatten wir, und Natur. Wenn wir uns also fragen, was Sünde ist, betrachten wir es aus den folgenden drei Blickwinkeln. Unsere Handlungen und Taten stimmen nicht mit Gottes Gesetz überein, wir sündigen. Auch unsere Gesinnung stimmt nicht mit Gottes Gesetz überein, wir sündigen. Und, was nicht alle so sehen, selbst die Natur des Menschen stimmt nicht mit Gottes Gesetz überein. Wir sind Sünder. Schaut euch nochmal kurz die Tabelle an. Und Heike hatte letzte Mal zu Recht moniert, dass ich die Tabellenspalten überschrieben hatte mit positiv und negativ. Das heißt, wenn ich damit ein Werturteil ausdrücken wollte, es gibt positive Sünden und negative. Ich hatte auf eine Fußnote verwiesen, die es dann in eurem Skript nicht gab. In einer neueren Version gab es die Fußnote schon und jetzt habt ihr sie auch noch. Also mit positiv ist nicht gemeint, es gibt gute Sünden, sondern es ist einfach so ähnlich wie bei dem Pluspol und dem Minuspol einer Batterie. Der eine ist nicht gut und der andere ist nicht schlecht, sondern bei dem einen sind die Elektronen und bei dem anderen nicht. Und hier ist etwas vorhanden, das ist das Positive, und wenn etwas fehlt, das ist das Negative, das meine ich damit. Bisher hatten wir uns in der ersten Lektion ausschließlich mit Sünden in der Mehrzahl beschäftigt und allein durch unsere Sünden unterstreichen wir, dass Gott gerecht ist in seinem Handeln. Zeile 33, Gott ist gerecht in seinem Richten. Ich habe vor meiner Bekehrung und nicht nur davor gesündigt. Und wenn Gott mich deswegen verurteilt, ist er gerecht. Ja, es war, es stimmt so. Ich habe gesündigt in meinen Taten, in meinen Gesinnungen, durch positiv und durch negativ. Und es ist richtig, dass er mich dafür verurteilt. Psalm 51 sagt David im Hinblick auf sich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Richten. Rein erfunden in deinem Richten. Gott verurteilt zu Recht. Aufgrund unserer Sünden, unserer Taten, die wir tun oder nicht tun, unserer Gesinnungen, die wir haben oder nicht haben. Aber die Bibel nennt noch einen weiteren Grund, warum wir Menschen schuldig sind vor Gott. Römer 3, 9 bis 10. Wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien, wie geschrieben steht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Das bedeutet, dass alle Menschen ohne Ausnahme schuldig sind vor Gott. Jesus behandelt alle Menschen als Sünder, weil sie alle unter der Sünde sind. Es stellt sich also die Frage, woran liegt denn das, dass alle Menschen sündigen? Ist das ein Zufall? Hätte da nicht pro Million ein Nichtsündigender bei rauskommen können? Sag mal, alle Menschen haben Haare auf dem Kopf. Aber immer wieder gibt es irgendeinen Menschen, der keine Haare hat. Die meisten Menschen haben zwei Arme. Aber immer wieder wird mal einer geboren, der hat nur einen Arm. Warum sind alle Menschen laut dem Zeugnis der Schrift Sünder? Wo kommt das her? Wieso können der Herr Jesus und seine Apostel in den Tenor der alttestamentlichen Propheten einstimmen, dass alle Menschen ausnahmslos Sünder sind? 48 Sünder. Und mit alle Menschen ist auch klein Lorena gemeint, die heute nicht hier ist. Oder meint Paulus sie nicht, wenn er sagt alle? Sie ist mit dabei. Also, aber woher kommt das? Also ich weiß ja nicht, was sie zu Hause anstellt. Vermutlich hat sie schon mal was gemacht, was du ihr vorher verboten hast. Also mit 19 macht man das ja. Aber dieses Pauschalurteil muss uns doch fragen. Also wenn wir immer sagen, Sünde ist nur, wenn man was tut gegen den Gottes Willen. Wie soll denn ein 3 Tage altes Baby, das noch nicht mal richtig Wörter versteht, wie soll das gegen Gottes Willen sündigen? Wieso ist das ein Sünder? Das ist die Frage, um die wir uns drehen und mit der wir ein bisschen ringen müssen. Das, und das werde ich jetzt nicht jedes Mal sagen, dass jemand ein Sünder ist, weil er durch seine Dinge, die er tut gegen Gottes Willen, dass er damit beweist, dass er ein Sünder ist, dass das Sünde ist, das diskutiere ich jetzt nicht, das hatten wir beim letzten Mal. Ich sage, jetzt kommt noch was dazu. Es ist ganz interessant, dass Jesus Christus der einzige Mensch ist, der nicht gesündigt hat, der kein Sünder ist. Und in dem Zusammenhang scheint es mir doch schon wichtig zu sein, dass er halt nicht natürlich gezeugt wurde, wie wir alle sonst gezeugt wurden, mit Mutter und Vater, sondern dass bei ihm der Heilige Geist die Zeugung bewirkt hat in Maria. Ich glaube, dass diese Einzigartigkeit der Zeugung ihn davor bewahrt, diese sündhafte Natur zu übernehmen, die seine Mutter und seinen Vater hatten. Kleiner Nebenzweig, wenn die katholische Kirche von einer unbefleckten Empfängnis redet, ist damit gemeint, dass Maria sündlos ist, nicht er. Also da merkt ihr, wie sie auch an der Stelle kämpfen. Wieso kann Jesus sündlos sein? Da muss ja, irgendwas muss ja anders sein. Ansonsten, warum ist Jesus der einzige Mensch? Irgendwas muss da anders gewesen sein. Und meine Randdeutung ist, er ist halt nicht natürlich gezeugt worden, sondern der Heilige Geist hat das bewirkt. Und damit ist das, was für uns alle sonst gilt, das gilt bei ihm nicht. Und deswegen ist er der einzige Mensch, der nicht diese sündhafte Natur hatte. Wir werden uns damit noch weiter auseinandersetzen, wenn wir uns über Jesus selbst als Gott Gedanken machen. Wie denn das so ist, Jesus als Mensch, Jesus als Gott. Und konnte er denn überhaupt sündigen und inwiefern ist er für uns ein Vorbild? Heute nicht. Ich bin jetzt in Zeile 54. Wir tasten uns immer weiter ran. Bevor wir von Christus erkauft oder erlöst wurden, waren wir nicht nur in Taten und Gesinnungen sündhaft, sondern waren von Natur aus Sünder. Diesen Begriff werde ich mit der übernächsten Bibelstelle einführen. Also 56, Zeile 56, wir sind von Natur aus Sünder. Es heißt im Römerbrief, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Es heißt, dass wir zu jener Zeit, Epheserbrief, von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Begriff von Natur so ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist für mich nicht so ein ganz einfacher Begriff. Aber ich übernehme ihn aus dem Epheserbrief, weil die Bibel das so sagt. Es gibt also irgendwas Natürliches, das uns zu Kindern des Zorns macht. Der erste Vers, den wir gelesen hatten, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, als Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist, habe ich beim letzten Mal schon erklärt. Nochmal. Christus ist gestorben vor 2000 Jahren. War Scarlett da schon eine Sünderin? Schon, hier steht, Gott aber erweist seine Liebe zu Scarlett darin, dass Christus, als sie noch Sünder war, für sie gestorben ist. Wie geht denn das? Sie hat doch noch gar keine einzige Tat tun können, weil sie weder geboren, noch empfangen, noch an ihre Eltern, noch ihre Großeltern zu denken war. Dann merken wir, dass irgendwie die Erklärung Sünde ist, wenn ich was gegen Gottes Willen tue oder denke, dass die nicht ausreicht. Da ist noch ein Phänomen mehr. Obwohl wir doch gar nicht lebten, Zeile 60, oder in Tat oder Gedanken sündigen konnten, als Christus für uns starb, waren wir in seinen Augen bereits Sünder. Epheser 2, 3 nochmal. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die anderen. Das bedeutet, dass wir in unserem vorchristlichen Leben unter dem göttlichen Zorn standen. Und das ganz grundsätzlich, nicht aufgrund unserer Taten oder Gesinnungen, sondern von Natur. In Jeremia heißt es, kann ein Schwarzer seine Haut ändern und ein Leopard seine Flecken? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Jeremia 13, 23. Der Leopard hat seine Flecken. Er kann sich vor den Spiegel stellen und machen. Er kann vor den Spiegel stellen und strampeln. Die Flecken sind da. Und Jeremia greift das auf und sagt, genauso ist es mit unserer Sünde. Wir können es anstrengen, geht nicht. Das gehört zu uns dazu. Wie zum Leopard, die Flecken und zu dem Schwarzen, heute sagt man, glaube ich, Farbigen, ich weiß nicht mehr genau, was political correct ist, also bei den Afrikanern, die haben halt eine dunkle Haut. Das gehört zu ihrer Natur dazu. Das ist so. Und offensichtlich gehört es zu uns dazu, dass wir sündigen. Zeile 72, bei der Sünde handelt es sich somit nicht um eine Gewohnheit, die man sich angeeignet hat und die man wieder ablegen kann mit etwas Anstrengung. Man wird seine sündige Natur genauso wenig los wie ein Leopard seiner Flecken. Seit Adams Sündenfall sind alle Adams Kinder wie ihr Vater, das heißt sündig, und alle Gedanken ihres Herzens sind immer nur böse. Im Buch der Ursprünge heißt es, Genesis, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war, und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse, den ganzen Tag. Wiederum Jeremia, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Und doch, wenn sich Menschen dem Willen Gottes ergeben und ihre Glieder als Instrumente der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen, dann ist das ein größeres Wunder, als wenn ein Leopard plötzlich seine Flecken verlieren würde. Also wir merken, dass das, was wir in unserer Bekehrung erleben, worüber wir heute nicht reden, wir reden heute nicht über die Bekehrung, wir reden nicht über das, was Christus in uns bewirken kann. Wir haben leider noch die Vorklasse. Über die Erlösung reden wir später. Aber Wenn wir von Christus bekehrt werden und ein neues Leben bekommen, siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn das passiert, dann ist das ein viel, viel größeres Wunder, als wenn plötzlich der Leopard ganz einfarbig durch die Gegend gehen würde oder der Mann von Dani plötzlich helle Farbe hätte, Hautfarbe hätte. Für die, die Dani nicht kennen, ihr Mann ist Afrikaner, Kenianer, hat eine dunkle Haut. Also es wäre schon toll. Und es ist toll bei uns. Dieses Wunder ist aber nur durch die Gnade des allmächtigen Gottes möglich. Ich will noch ein paar Bibelstellen draufpacken, um uns das Problem größer werden zu lassen. Hiob 14,4. Wie könnte ein Reiner, ein vor Gott Reiner, das hat nichts mit Sauberkeit im medizinischen Sinne zu tun, wie könnte ein Reiner vom Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Weil dein Vater Sünder ist oder deine Mutter, bist du einer. Und sie sind, weil ihr Vater und ihre Mutter Sünder sind und, und. Psalm 58,4. Abgewichen sind die Gottlosen vom Mutterschoße an. Es irren von Mutterleibe an die Lügenredner. Also schon als kleinstes Baby. Luna.
Es gibt ja so eine Stelle, wo steht, dass die Sünden von dem Vater und der Mutter, sagen wir mal, die Generation, also die späteren Generationen verfolgen werden. Ist das damit auch gemeint? Damit, oder ist es anders gemeint?
Also ich denke, dass es zwei unterschiedliche Punkte anspricht. Aber es ist natürlich, weil es um Sünde geht, einen Zusammenhang hat. Also ich weiß nicht genau, welche Stelle du meinst. Es gibt nämlich zwei, die du meinen könntest.
Soll ich vorlesen, welche ich sie glaube meint? 2. Mose 20 steht zum Beispiel.
Ja genau, das denke ich aber, dass er nicht die meint. Aber lies trotzdem vor. Das wäre jetzt Variante 2.
Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Der aber Gnade erweist in Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Vorstellung.
Okay. Das war die Stelle, die du meintest? Ich beantworte die andere erstmal, weil das war jetzt gerade meinem Laster vorne dran und was hinten dran, das muss er dann rausladen. Also natürlich, wenn meine Eltern Drogen nehmen und alkoholisch sind und Alkoholiker sind und ganz blöden Lebensstil haben, hat diese Sünde Auswirkungen auf mich. Von daher ist es tatsächlich, wie du formuliertest in deiner Frage, dass die Sünden der Eltern Auswirkungen haben auf die Kinder. Und heilige Eltern zu haben, ist auch gut, oder einen heiligen Ehepartner zu haben, ist auch gut für den Ungläubigen. Ja, das verwendet sogar Paulus in der Argumentation, ja, im Hinblick auf die Kinder von einem gemischten Paar, wo der eine gläubig ist und der andere nicht, wo er sagt, die Kinder sind geheiligt durch den heiligen Ehepartner. Nicht errettet, aber geheiligt. Also ich glaube schon, dass wie wir als Eltern uns verhalten oder wie unsere Eltern sich verhalten, dass das Auswirkungen auf uns hat. Positive wie negative. Die Stelle dort will ich jetzt nicht ausführlich erklären, weil da müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für verwenden. Gott bestraft niemanden für die Sünden seiner Eltern, im Sinne von juristisch verfolgen. Manchmal tragen wir die Folgen der Sünden unserer Eltern, wie ich es eben erklärte, aber er bestraft uns nicht. Ich meine, dass diese Formulierung, die Samuel vorgelesen hat, eher eine hebräische Darstellung dafür ist, Sünde wird Gott auf jeden Fall verfolgen. Gott wird nicht aufhören, Sünde zu bestrafen. Das ist das, was mir einer, der Hebräisch kann, mal erklärt hat, dass das eine, also die Hebräer formulieren ja oft anders als wir, haben eine bildreichere Formulierung und dass das mit diesen Generationen, dass da eigentlich jetzt nicht eine mathematische Form gemeint ist, sondern eigentlich eine Betonung dargestellt werden soll. Soviel zum Exkurs. Wenn es dich jetzt nicht wirklich befriedigt, suche ich dir den Text mal raus, gebe es dir und dann schauen wir weiter. Jesus heilt den Blindgeborenen und da kommen die Pharisäer, Schriftgelehrten, also irgendjemand kommt auf ihn zu und fragt ihn, okay, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, gar keiner. Also dieses Denken ist schon vorhanden, aber wir werden für unsere Sünde bestraft, wenn wir nicht vorher durch das Blut Christi freigesprochen werden. Jetzt kommt Johannes 9,34 und sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. David selbst sagte, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. David, ich bin jetzt auf Seite 4, sieht auf sein Leben zurück und stellt fest, dass er bereits in Sünde empfangen wurde. Seit der Erfindung des Mikroskopes wissen wir, dass was mit Samenzelle und Eizelle passiert. Hä? Die Empfängnis. Ab dem Moment haben wir die Tendenz zum Sündigen, haben wir die sündige Natur. Und jetzt rätseln die Theologen, ja, aber wie kommt das? Ist ja schön, dass das Schriftzeugnis ist. Wir sind ab dem Mutterleib, ab dem Mutterschoß, ab der Empfängnis sind wir Sünder. Aber wo kommt das her? Warum ist das so? Ihr seht eine Grafik und ihr seht zwei leere Zeilen oder zwei Strichelchen Linien. Die Protestanten glauben im Allgemeinen, wenn man so mal die verschiedensten Glaubensrichtungen sich anguckt, dass allen Nachkommen Adams die Sünde zugewiesen wird auf Grundlage seiner Bundesbeziehung oder im Sinne eines, im rechtlichen Sinne. Also ihr könnt erstmal hinschreiben, Bundesbeziehung. Dazu gehört dann auch dieses verräterische Wort Repräsentant. Gott hat mit der Menschheit einen Bund geschlossen. Wer war damals sein Vertragspartner? Adam. Alles, was Adam macht, hat Auswirkungen auf die Menschheit. Wenn die Vereinigten Staaten, Barack Obama, wenn er im Januar in Amt und Würden ist, wenn der einen Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland schließt, wird irgendeiner diesen Vertrag unterschreiben. Und das, was der tut, macht er für uns alle. Als Repräsentant. Ich weiß nicht, wer unterschreibt solche Verträge, der Bundeskanzler und irgendein Minister vermutlich. Ja? Das, was die tun, tun sie für uns. Sie repräsentieren uns. Und Adam hat damals gesündigt, hat die Menschheit repräsentiert und deswegen stehen wir einfach juristisch in seiner Nachfolge. Das ist das, was die einen sagen. Bundestheorie, repräsentative Sicht. Das sind Begriffe, die ich hier nur kurz mal aufführen möchte. In der Fußnote steht, dass ich mich eigentlich nicht weiter um diese Unterscheidung nachher kümmern möchte. Andere verstehen es so, dass dieser sündige Zustand, so wie alle anderen Wesensarten, die wir von unseren Eltern übernehmen, erben, dass die durch natürliche Vererbung, an die Nachkommen übertragen wird. Eins meiner Kinder hatte einen riesen Leberfleck auf dem Rücken. Und wenn ich mir meinen Vater den Rücken angucke, sehe ich den gleichen Leberfleck. Also nicht denselben, sondern den gleichen. Da war irgendwie in den Genen meines Vaters, ist dieser Leberfleck drin. Ich habe ihn nicht, aber ich habe ihn an meine Kinder vererbt oder an eins meiner Kinder. Und naja, so wie ich aussehe, man erkennt in meinen Kindern mich und meine Frau wieder. Wir vererben einfach bestimmte Dinge an unsere Kinder. Warum nicht auch diese sündige Natur? Das ist der andere Erklärungsansatz, den die Theologen versuchen zu finden, wieso das so ist, dass wir alle von Mutterleib an Sünder sind. Die Grafik versucht das darzustellen, hier mit den Begriffen Erbsünde und zugerechnete Sünde. Ich werde das Rätsel nicht auflösen, wer von den beiden recht hat, weil ich es ehrlich gesagt nicht weiß. Ich weiß auch gar nicht, ob Gott genug Informationen gibt, dass wir es auflösen können. Für mich ist auf jeden Fall klar, jeder Mensch ist vom Mutterleib an ein Sünder. Ich möchte versuchen, das in einer Analogie, in einem Vergleich noch zu erklären. Ihr kennt das mit, wer warst du da erst da, die Henne oder das Ei? Als Christen wissen wir, es war die Henne, vielen Dank. Ein bisschen schwieriger ist es hier bei der Frage, was war denn zuerst da, die Sünde oder der Sünder? Es gibt einen schönen Bibelvers, Römer 5, Vers 12. Und da habe ich hier den Elberfelder Text kopiert. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht geguckt, was Luther und Schlachter und Hoffnung für alle und gute Nachricht und gerechte Übersetzung in moderner Sprache schreiben. Ich habe aber das eine griechische Wort mal nachgeschlagen. Also, Römer 5, Vers 12, lese ich einfach erstmal vor. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Ich glaube, so steht es in der Elberfelder oben drin, weil sie alle gesündigt haben. Dann müsste da bei der Elberfelder eine Fußnote stehen, dass man dieses Weil auch anders übersetzen kann mit woraufhin. Wo ihr sagt, weil woraufhin, ist mir doch egal. Problem ist, Henne oder Ei, was war zuerst da? Wenn es heißt, weil, dann ist der Tod eine Folge der Sünde. Zeile 118, Folge. Der Tod ist durchgedrungen, weil sie gesündigt haben. Also wenn wir das mit weil übersetzen, dann ist es eine Folge der Sünde. Wir sündigen und deswegen sind wir von Gott getrennt. Wenn man stattdessen woraufhin die richtige Übersetzung ist, und das können wir vom Griechischen her nicht entscheiden, es ist beides möglich. Und als Übersetzer muss man sich entscheiden. Man kann halt nur ein Wort hinschreiben oder Fußnoten ranpacken, aber ein Wort steht oben. Und ich bin echt Gott dankbar, dass wir etliche gute Bibelübersetzungen haben, wo die Leute sich wirklich viel Mühe geben, möglichst original zu übersetzen. Aber man muss eine Entscheidung fällen an der Stelle. Die Elberfelder oder die Übersetzer haben halt in die Fußnote reingeschrieben, dass man es auch mit woraufhin übersetzen kann. Dann ist der Tod die Ursache des Sündigens. Zeile 120, Ursache. Wenn das ist, was Gott meint, dann sündigen, weil wir tot sind, also weil wir getrennt sind von unserem Schöpfer. Worauf ich hinaus will, ist, ich hatte ja vorhin, da warst du gerade nicht da, hat Martin gesagt, dass das ein heißes Thema ist, was wir hier anfassen oder es kann sich zu einem heißen Thema entwickeln, weil darauf dann sich Lehrmodelle aufsatteln.
Mein Gedanke, warum man eventuell beides stimmen kann, Adam war ja, denke ich, zuerst unsterblich als perfekter Mensch gewesen und hat dann aber gesündigt. Also er starb, weil er gesündigt hat und der Rest stirbt dann, ja, daraufhin. Also, weil die sind ja nicht mehr perfekt danach, weil die sind schon in Sünden geboren und sind schon eigentlich auch geistlich tot geboren. Und Tod ist tot. Und von daher...
Also der letzten Aussage stimmen wir alle zu, oder? Das Problem ist, dass woraufhin, da kommt sie. Woraufhin sie alle. Das heißt, da ist nicht Adam gemeint, sondern da sind tatsächlich alle Menschen gemeint. Worauf ich hinaus will, ist, jeder kann seine Bibel ernst nehmen und so ein kleines, futzeliges Wort führt zu unterschiedlichen Richtungen. Da möchte ich einfach zur Vorsicht aufrufen, zu sagen, ey, beide nehmen die Bibel ernst und der eine übersetzt mit woraufhin und der andere mit weil, macht sich einen Kopf und wie Heike mich zum Glück informiert hat, gibt es noch andere Stellen zu dem Text und man versucht, die dann zusammenzubauen und das ist das, was man Dogmatik nennt. Alle, oder systematische Theologie eigentlich, dass man alles, was die Bibel zu einem Thema sagt, versucht zusammenzusammeln und man überlegt, wie kann ich mit meinem mickrigen Gehirn die Gedanken Gottes nachvollziehen. Und dann muss man am Ende, oder ist man meistens geneigt, am Ende eine Entscheidung zu fällen, ich lege mich jetzt auf die Seite. Und ab dem Moment hat man eine leichte Scheuklappe für Sachen, die auf der Seite sind. Oder man legt sich auf die andere Seite, kriegt eine Scheuklappe für das. Für mich ist wichtig, dass ihr lernt, überhaupt die Bibel ernst zu nehmen. Dass ihr sagt, okay, ich lese hier einen Vers und da steht so. Dann lese ich einen anderen Vers, da steht was anderes. Ups, das scheint sich jetzt zu widersprechen. Und dass ihr versucht, immer über alle Verse nachzudenken zu diesem Thema. Und nicht zu sagen, in meiner Gemeinde wird das gelehrt, also muss diese Bibelstelle falsch sein. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Die Frage, die wir haben, ist, ist ein Apfelbaum, weil er Äpfel trägt? Oder trägt ein Apfelbaum Äpfel, weil er ein Apfelbaum ist? Das war jetzt reichlich kompliziert, steht in den Zeilen 123 bis 125. Ist ein Apfelbaum, weil er Äpfel trägt? Oder trägt ein Apfelbaum Äpfel, weil er ein Apfelbaum ist? Andersrum, was ist denn im Herbst oder im Winter? Im Herbst haben sie ja teilweise noch Äpfel. Wenn ein Apfelbaum im Winter keine Äpfel trägt, was ist denn dann? Ist er zur Kastanie verkümmert, zur Birke? Er ist immer noch ein Apfelbaum, oder? Aber das ist ein Bild. Das ist nicht biblische Lehre. Aber damit haben wir das Problem. Was ist... Natürlich bin ich ein Sünder, weil ich sündige. Ich tue Sünden. Ich denke Sünden. Deswegen bin ich ein Sünder. Aber was war Ursache und was ist Wirkung? Wir machen weiter. Römer 5, Vers 12. Also ich fokussiere auf einen Punkt hin. Ich will das Problem wecken an der Stelle. Ich habe ja schon angedeutet, welches meine bevorzugte Richtung ist. Das habe ich nicht gesagt. Das steht nur im Skript. Teil 122, wo ich hingehe, aber mir geht es gar nicht darum, dass meine Meinung nachher das Ergebnis von uns ist, sondern dass ihr ein Problembewusstsein entwickelt und dass ihr selbst drüber nachdenkt. Warum sterben denn Menschen, die vor dem Gesetz Gottes an Mose oder Israel sündigten? 134, 135. Also wir haben das Gesetz, das an Mose gegeben wird, 2. Mose 20, heute Morgen gehabt. Vorher gab es dieses Gesetz nicht. Es gab einzelne Sachen, die Gott schon gesagt hatte. Offensichtlich konnte man richtig oder falsch opfern, siehe Kain und Abel. Aber dieses vollumfängliche Gesetz gab es nicht. Römer 5, Verse 13 bis 14, in der Zeile 139, da sagt Paulus, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Damit meint er, bis 2. Mose 20, bis zum Berg Sinai, war Sünde in der Welt. Aber Sünde wird nicht zugerechnet, dieser theologische Begriff, wenn kein Gesetz ist. Also es war zwar Sünde da, schlechtes Verhalten, aber es wurde nicht zugerechnet, weil es kein Gesetz gab. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Wunderbar, Paulus, vielen Dank für diesen leichten Satz. Warum haben wir den nicht am Anfang der Lektion gelesen? Dann hätten wir ja eigentlich Pause machen können. Also, Paulus erklärt, von der Zeit Adams bis zu Mose, also bis es diese 10 Gebote und die anderen gibt, hatten die Menschen nicht das geschriebene Gesetz. ihre Sünden, die sie faktisch begangen hatten, das stellt Paulus gar nicht in Abrede, wurden aber nicht als Übertretungen des Gesetzes angerechnet. Es tut mir leid, dass es so kompliziert ist, aber das ist Bibeltext hier. Sie wurden nicht, Zeile 145, als Übertretungen des Gesetzes angerechnet. Also es gibt die Sünde, aber sie wird nicht angerechnet. Aber warum starben dann diese Menschen? Die Antwort, weil Gott ihnen die Sünde Adams zugerechnet hatte. Weiter in Römer 5, Zeile 149. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Ach, endlich mal eine frohe Botschaft. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, eckige Klammern heißt im Elberfelder Text, da wird etwas dem Text hinzugefügt, was im Griechischen nicht steht, was uns aber helfen soll, den Text besser zu verstellen. Und ich finde das perfekt hier. Wir werden in die Stellung von Sündern versetzt. Wir kriegen einen Stempel auf die Stirn, Sünder, unabhängig davon, was wir tun. Denn wie durch das einen Menschen Ungehorsam, Adams, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, wer ist gemeint? Jesus, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Wovon wir hier reden, ist etwas extrem Befreiendes. Und deswegen habe ich mir, überlegt, ob ich das Ding kürze, dieses ganze Skript, ob ich es leichter mache. Was Paulus hier aber macht, ist, er vergleicht diese Tatsache, dass wir irgendwie Sünde zugerechnet kriegen, dass wir in die Stellung von Sündern versetzt werden, vergleicht er mit, dass wir in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Und das ist uns was Kuscheliges. Das möchten wir gerne in der Stellung von Gerechten sein. Ne? Aber wenn wir das hier, dieses Paket für uns annehmen und verstehen wollen, müssen wir dieses Päckchen öffnen und verstehen. Denn es ist die gleiche Methode. Guckt hin. Anrechnen oder in die Stellung versetzt werden von. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Und wenn du darunter leidest, dass du immer noch sündigst in Taten und Gesinnungen und du dich überlegst, wie kann Christus für mich wirklich mein lieber Freund und Bruder sein? Wie kann Gott überhaupt in Gnade auf mich gucken? Dann schaust du momentan in die falsche Richtung. Du guckst auf deine Taten und deine Gesinnung. Um die geht es hier aber gar nicht. Es geht um etwas anderes. Genauso wie es bei von Natur aus Sünder nicht um die Taten und die Gesinnung geht, sondern um etwas anderes. Paulus, ich bin jetzt in Zeile 155. Paulus zeigt klar auf, dass wegen der Übertretung eines Menschen die vielen zu Sündern wurden. Das ist eine abgeschlossene Geschichte in der Vergangenheit, rein sprachlich. Als Adam sündigte, bedeutete das für Gott, dass alle seine Nachkommen auch Sünder sein würden. Und da ist mir persönlich egal, ob das durch Vererbung oder durch Repräsentanz passiert, das, was wir hier hatten auf der linken Seite, oder bei euch ist Seite 4, dieses, egal, am Ende kommt raus, wir sind auch Sünder. Als Adam sündigte, bedeutete das für Gott, dass alle seine Nachkommen auch Sünder sein würden. Obwohl wir damals noch nicht existierten, hat Gott bereits in die Zukunft geschaut und uns aufgrund unserer zukünftigen Existenz als Sünder in Adam gesehen. Schuldig genauso wie Adam. Es war einfach Gottes Entscheidung, dass die Menschheit auf dieser Grundlage ihr Dasein fristen sollte. Gott betrachtet die Menschheit als eine organische Einheit, die durch Adam repräsentiert wird oder anfängt. In gleicher Weise sieht Gott auch die Christen, das heißt diejenigen, die erlöst sind, als eine organische Einheit, deren Kopf Jesus Christus ist, der sie repräsentiert. Die Aussage, alle Menschen haben gesündigt, beschreibt in der historischen Erzählweise eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Paulus will also sagen, dass sich etwas in der Vergangenheit zugetragen hat, das nunmehr endgültig und abgeschlossen ist. Ich bin jetzt bei der Überschrift 174. In Zeile 174. Ist das nicht ungerecht? Ist das nicht unfair? Zeile 176. Ich denke, dass diese Idee in uns Protest und Auflehnung auslösen kann, dass uns die Sünde eines anderen zugerechnet werden soll. Lunas Frage ging vorhin auch in diese Richtung. Ja, wie ist das mit den Sünden der Eltern und Großeltern der vorangegangenen Generationen? Wir waren doch nicht dabei. Warum sollen wir jetzt den Kopf hinhalten und die Schuld auf uns nehmen? Dazu drei Anmerkungen. 181. Gott wird die Menschen in erster Linie für diejenigen Sünden zur Rechenschaft ziehen, die sie persönlich und freiwillig begangen haben. Ja, ich hatte auch Psalm 51 vorhin nochmal zitiert, ja, wo David ja ganz klar seinen Ehebruch und den indirekten Mord an dem Mann von Batseba vor Augen hatte. Er hat konkret gesündigt und sagt, Gott, du bist gerecht in deinem Richten. Wenn du mich dafür zur Rechenschaft ziehst, du hast völlig recht. Zweitens, wenn Gott das so entscheidet, es so zu machen, könnte die Antwort in Römer 29 stehen. So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Du kannst protestieren und dich auflehnen gegen diesen Gedanken. Wenn das die biblische Lehre ist, dann müssen wir sie annehmen. Wir können mit Gott nicht an der Stelle rumdiskutieren. Es gibt keine Revisionsinstanz. Wir können nicht in Berufung gehen, wie das bei normalen Gerichtsurteilen ist. Gott sagt, ich mache das so, und wir können als Ton nicht viel mit unserem Töpfer rumstreiten. Aber dann für mich der ausschlaggebende Punkt ist, wenn wir es als unfair betrachten, dass uns Adams Sünde zugerechnet wird, sollten wir es dann nicht ebenso als unfair empfinden, wenn Gott uns die Gerechtigkeit Jesu Christi zurechnet? Herr Wenzki, was hast du denn getan, damit Gott fröhlich auf dich guckt und sagt, geh ein in die Herrlichkeit deines Herrn? Genau das gleiche bei Herrn Böttcher, bei einer der beiden Frauen Michaelis. Scarlett erwähne ich schon gar nicht mehr. Es ist genau die gleiche Methode. Anrechnen. Da ist immer noch der Sünder, der jetzt, nachdem er 24 Jahre Christ ist, immer noch sündige Gedanken bei sich entdeckt und leider auch sündige Taten tut. Von den Gesinnungen mal ganz zu schweigen. Und trotzdem sage ich, ich habe mein Heil in der Ewigkeit in Christus. Und warum? Weil Gott mir etwas aufdrückt, weil er mich in eine Stellung versetzt, die mir überhaupt nicht zusteht. Und das ist der entscheidende Punkt. Und von daher merkt ihr vielleicht den Vergleich, den Paulus schon vorhin brachte. Es ist ein kompliziertes Ding, dieses Zurechnen, Anrechnen, aber das ist so, wie Gott vorgeht. Und so werden wir vielleicht protestieren, dass mir die Sünde Adams angelastet wird, aber ich genieße es, hier auf der Seite stehen zu können und sagen zu können, Christus ist gerecht, ist heilig, ist rein, ist der Liebling Gottes. Und all diese Attribute, diese Eigenschaften hat Gott mir in meinen Pass reingeschrieben, mir in meine Gene reingeimpft, was auch immer, ja. Ich bin jetzt der Geliebte Gottes. Ich bin der Heilige Gottes. Und dann gucke ich in mein Leben und sage, mein Herr, was hast du denn da gerade gesagt? Aber so fangen die neutestamentlichen Briefe ganz oft an. Den Heiligen in so und so. Lest die Briefe. Wie kann Paulus zu den Gemeinden sagen, ihr seid heilig? Weil er diesen juristischen Blick auf die Gemeinde hat. Er sieht, dass da Sünde ist. Und die Briefe bezeugen, dass in Gemeinde immer irgendwie Sünde vorhanden ist. Soll es nicht ärgern, dass in der Gemeinde Sünde vorkommt? Also es ärgert mich, dass die Sünde da ist, aber es verwundert mich nicht, weil die ganze Bibel davon redet, dass wir weiterhin sündigen. Und gleichzeitig behauptet, wir sind Heilige. Und wie geht das? Weil Gott uns die Gerechtigkeit Christi anrechnet. Kapitel 6, Seite 206. Wie gesagt, Kapitel 7 wollte ich nicht unterrichten. Ihr habt das Wort Entwurf rangeschrieben, hoffentlich. Es tut mir leid, dass es im Skript steht. Ihr werdet also nicht Angst haben müssen, kein Essen zu kriegen, weil wir nämlich gleich nach Kapitel 6, was ja nicht besonders lang ist, zu Kapitel 8 überspringen. Der Lohn der Sünde. Es handelt sich bei der Sünde um eine sehr ernsthafte Sache. Und Gott nimmt es sehr genau mit der Sünde, auch wenn der Mensch sie manchmal auf die leichte Schulter nimmt. Sünde ist nicht nur bloß eine Übertretung irgendeines Gebotes. Nein, es ist ein Frontalangriff auf den Gesetzgeber selbst. Eine Auflehnung gegen Gott. Eine Vergötterung des Selbst und ein vom Thron stoßen Gottes. Die Bibel lässt keine Zweifel darüber, dass Gott Sünde bestraft. Hier und im Himmel. Gottes Gerechtigkeit und seine Rechtschaffenheit verlangen eine Bestrafung der Sünde. Kurzer Punkt. Glaubt nie, dass eure Sünde nicht bestraft wird. Gott hat für uns Christen nicht das Gesetz abgeschafft. Er hat es erfüllt, er hat es bestätigt, er hat es bekräftigt. Unsere Sünde wird bestraft. Historisch gesehen wurde bestraft am Kreuz. Und wenn ich jetzt von mir sage, dass ich immer noch schlechte Gedanken habe oder schlechte Taten tue, dann werden auch diese Dinge bestraft. Weil Sünde bestraft wird. Weil Gott gerecht ist. Wenn Gott Sünde nicht mehr bestrafen würde bei uns Christen, hätte sein Sohn nicht am Kreuz sterben müssen. Aber er ist am Kreuz gestorben. Und von daher, wenn wir uns freuen darüber, dass wir nicht bestraft werden, heißt das nicht, dass nicht bestraft wird, sondern jemand anders wird bestraft. Und deswegen, wenn ihr betet, Herr, vergib mir meine Schuld, wenn ihr eine Sünde getan habt und ihr zu eurem Vater im Himmel kommt, dankt auch gleichzeitig, dass Christus diesen Nagel ertragen hat, dass Christus sein Blut hat fließen lassen. Sünde wird gestraft. Unsere Sünde wurde Christus. Was kommt für ein Wort? Unsere Sünde wurde Christus zugerechnet oder angerechnet. Genau. Da merkt er dieses Stellvertretungsmodell. Adam vertritt mich, ich bin Sünder. Christus vertritt mich, ich kriege seine Gerechtigkeit und er kriegt meine Schuld und muss deswegen brutal sterben. Das ist das, was man das Stellvertreterprinzip auch nennt. So, was haben wir denn noch? Ihr habt noch eine Linie, die ihr noch haben wollt. Auf 221, die ultimative Gerechtigkeit. Wenn Gott Sünde nicht bestrafen würde, wäre er kein gerechter Gott. Es gäbe keine ultimative, also abschließende Gerechtigkeit im Universum. Und wenn ihr Ungerechtigkeit durch Ungläubige erfahrt heute, wenn euer Chef euch mies behandelt, euch rausmobbt aus der Firma, wenn Professoren euch eine schlechte Note geben, obwohl das unberechtigt ist, oder, es wird auch diese Strafe, auch das wird bestraft werden. Und vielleicht seid ihr der Botschafter, der demjenigen sagt, du kannst die Strafe tragen oder du nimmst meinen Herrn als deinen Herrn an. Wir springen bitte auf die Seite 12. Wo stehen wir also? In einem eigenständigen Vortrag später werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie das dann klappt mit dieser Freisprechen von der gerechten Strafe. Ich weiß, dass ihr das kennt. Ihr müsstet es kennen, sonst ist eure Erlösung schwierig. Aber wir werden uns später nochmal damit beschäftigen. Wir werden uns dann auch mit der Frage beschäftigen, wieso das dann sein kann, dass wir erlöst sind und trotzdem noch sündigen. Aber ich persönlich freue mich, ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen kann, das ist ein Gefühl. Stellt euch mal vor, ihr wüsstet alle nichts von Jesus Christus. Ihr wüsstet alles nichts von dem Stellvertreter-Tod Christi am Kreuz. Ihr kenntet das Evangelium nicht. Und ihr müsstet ein Referat halten über die Sünde. Das Übertreten des Gesetzes Gottes, oder die Nichtübereinstimmung mit Gottes Gesetz in Taten, Gedanken, Gesinnung und von Natur. Und bei den ersten kann man sagen, okay, ich werde mir Mühe geben, nicht zu sündigen. Und dann sagt der Referent am Ende, oh, du bist schon vom Mutterleib eine Sünde. Du bist ein Kind des Zorns, Epheser 2,3. Und ihr wüsstet nichts vom Evangelium. Ihr wüsstet nichts davon, dass Christus für euch am Kreuz gestorben ist, um diese Schuldfrage ein für alle Mal zu klären. Das wäre doch schrecklich, oder? Ich finde es extrem bezeichnend, dass Paulus genau so anfängt, wenn er den Römerbrief schreibt. Ich habe mich sehr gefreut, als wir vor vielen Jahren auf der damaligen Bundesgartenschau, heutigen Britzer Garten, einen Gottesdienst hatten, mit anderen Gemeinden zusammen, zum Beispiel der Freibergstraße. Und Volker hatte den tollen Job zu predigen. Und soweit ich das mitgekriegt habe, hat er für seine Predigt paar Ohrfeigen gekriegt von den Zuhörern, den christlichen Zuhörern. Christen sind ja manchmal unbarmherziger als die Welt. Ich weiß nicht, Römer 1, Römer 2, irgendwo in der Art. Das war der Predigttext. Auf jeden Fall hat er von der Kanzel in dem öffentlichen Gottesdienst, wo Sonntagsspaziergänger vorbeikommen, gepredigt, dass der Zorn Gottes über den Menschen ist. Wegen ihrer Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit. Römer 1,20 ist das, glaube ich. Und ich hätte ihn küssen können. Ist ein bisschen schwierig. Steht zwar was vom Bruderkuss in der Bibel, aber er stand vorne und ich war hinten. Ich habe mich so gefreut, weil ich glaube, dass wir das Evangelium verkürzen, wenn wir nicht die Menschen über Sünde und über den Zorn Gottes informieren. Er hat auch noch weitergesprochen. Er hat nicht nur den Zorn genannt, ist dann von der Kanzel gegangen und sagt, ja Leute, Edge. Er hat auch das, was danach kommt, gebracht. Das, was ich heute nicht bringe. Aber ich bin so dankbar, dass ich dieses Referat halten darf, als jemand, der von Christus belehrt wurde, wie ihr. Da unterscheidet uns nichts. Dass unsere Schuld am Kreuz getragen wurde. Unser Schuldschein ist ans Kreuz genagelt worden. Und ich meine, und das wird auch meine Predigt morgen zum Ausdruck bringen, ich mache meine Predigten im Anschluss an die SBGBS immer im Hinblick auf das, was wir hier erarbeitet haben. Und morgen werde ich auf diesen Punkt sehr, sehr eingehen. Dass wir vielleicht vergessen haben, wo wir herkommen. Dass wir von den Fleischtöpfen Ägyptens träumen, so wie die Israeliten von den Fleischtöpfen Ägyptens träumen. Dass wir nicht genau wissen, wovon Gott uns eigentlich gerettet hat. Von dieser zerstörerischen Macht der Sünde, von dieser vergewaltigenden Macht der Sünde, von diesem Zorn Gottes. Wir hängen mit den Fingern, mit den letzten Teilen unserer Finger hängen wir an einer Klippe. Unter uns ist ein tierischer Abgrund. Da haben wir gehangen. Und es hatte nur noch ein gereicht, bis wir abrutschen und wirklich in die Hölle gerutscht sind. Und Christus hat uns daraus gerettet. Und von daher, das ist das, was ich zum Abschluss hier vorlesen möchte. Kolosser 1, 21 bis 23. Lasst uns unseren Blick auf Christus richten. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Sofern ihr im Glauben gegründet seid und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Das hat unser Christus gemacht. Ich bete unter anderem für das Essen. Herr, unser Gott, wir wollen dich loben dafür, dass du uns, die wir entfremdet waren, nicht mehr Bürger deines Landes waren, du hineingeführt hast und dass du den wirklich ganz bösen Weg gegangen bist, den Weg der Verleumdung und den Weg des Verspottetwerdens und des Getötetwerdens. Deine Geschöpfe haben dich umgebracht, damit wir als Heilige, als Tadellose, als Unsträfliche vor dir stehen können. Wir nehmen das dankbar an, Herr. Wir haben die Theologie dahinter verstanden, dieses Zurechnen. Und so sehr wir uns darüber ärgern, dass uns Adams Sünde angerechnet wird, so sehr freuen wir uns darüber, dass uns deine Gerechtigkeit zugerechnet wird. Lass uns niemals davon abfallen, von diesem Glauben, von dieser Hoffnung, von dieser schönen Botschaft. Und lass uns Verkünder dieser frohen Botschaft sein, dass da zwar Zorn ist über die Sünde, dass aber auch Liebe und Gnade da ist, weil du am Kreuz gestorben bist. Danke, Herr, für deine Bibel. Danke für das Miteinander, für das Verstehen. Danke für das Mittagessen und die Pause, die du uns jetzt gönnst. Schenk, dass wir das nicht vergessen, was wir gehört haben. Schenk uns, dass wir uns daran laben, noch mehr als an dem leckeren Essen, das du uns schenkst. Danke jetzt für diese Zeit, Herr. Amen. Amen.